Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Nikolaustag am 6. Dezember 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir sprechen heute über DAX-Absteiger, zum Beispiel über auch die Warta. Ja, einige Themen möchte ich schon mal vorab nennen und los geht's nach dem Intro. Natürlich wie jeden Dienstag mit dem Daniel Saurens hier zu Gast und nach dem Risikohinweise gibt es Ihnen auch ins Bild gerückt, denn das, was Sie sagen, ist reine objektive Verarbeitung von Finanzinformationen, keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Und dann nehme ich den Daniel gleich mal dazu. Hallo Daniel.
Hallo, schönen Dienstag.
Ja, heute kein Tuesday-Reversal-Tag, also der DAX bewegt sich so gut wie kaum, deswegen senden wir auch erst am Nachmittag.
Ja, wobei, da sollte man nicht so streng sein. Ein bisschen Reversal hatten wir intraday. Wir sind ja heute Morgen erstmal runtergegangen und dann auf einmal denkt man, warum jetzt zur Hölle der DAX doch 14.460 wieder? Und dann geht es wieder retour Richtung Tagestief, kurz vor Mittag. Ja, also es scheint irgendjemand und irgendeine Adresse im Markt zu sein, die weiterhin jeden Dip unterhalb der 14.400 kauft, denn da kriegt man den DAX nicht runtergedrückt. Und das Ganze ist doch sehr erstaunlich, weil ja gestern bei den Amerikanern ziemlich Druck drauf war. Ich habe mich allerdings mal mit ein paar Händlern auch unterhalten. Und die haben mir berichtet, dass es in den letzten Wochen auch häufiger am Nachmittag aus Richtung USA von großen Adressen richtig dicke Tickets gab in Richtung DAX und Eurostoxx, auch in Richtung S&P 500. Und jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, Mensch, da kommt mal ein bisschen Geld in den Markt, sondern das waren richtige Milliardentickets. Das lässt die Spekulation zu, ob das vielleicht ein großer Pensionsfonds ist aus den USA oder ein großer Vermögensverwalter, Schrägstrich Asset Manager. Da gibt es ja gar nicht so viele, die für solche großen Orders in Betracht kommen. Aber ganz offensichtlich möchte jemand Geld loswerden und in den Aktienmarkt investieren. Und ich habe da auch eine ganz eigene Erklärung für, die sich speist aus den Cashquoten der internationalen Asset Manager. Die waren ja Ende September, Anfang Oktober wirklich auf viel, viel, viel Jahrestief. Das heißt, beziehungsweise die Cashquoten waren auf Jahreshoch und der Investitionsgrad war auf Mehrjahrestief. Was bedeutet, vielleicht fahren die jetzt erstmal ihre deutliches Unterinvestieren zurück und gehen Richtung Normallevel zurück. Und das würde bedeuten, dass man immer wieder die kleinen Rücksetzer nimmt, um zu sagen, jetzt gehe ich in den Markt rein und platziere da etwas Geld. Ja, das hält den DAX oberhalb von, ja, man könnte im Grunde sagen, oberhalb von 14.4 und den S&P auch an der 4.000. Denn gestern gab es einen Versuch, drunter zu gehen. So richtig hat es nicht geklappt. Und jetzt gucken wir mal, denn es gibt einen Faktor, der passt dazu nicht, das ist die Vola.
Die schauen wir uns direkt mal an, weil du das Wort Normallevel erwähnt hast. Wo ist denn bei der Vola das Normallevel? Aus meiner Sicht nicht bei 20.
Geteilte Antwort. Also das Normallevel über viele, viele Jahrzehnte bei der Vola ist in so einem Bereich 15, 16, 17. Das ist der Normalbereich, in der sich Volatilität wohlfühlt. Jetzt ist das Blöde, dass man sagen muss, jetzt gucken wir ja hier mal zurück, 12 Monate, Anfang Dezember 2021. Da sieht man schon, Normallevel der letzten 12 Monate ist eher so 25 plus minus. Und immer wenn wir Richtung 20 abgetaucht sind, dann gab es den Kickback nach oben und dann wurden im Markt alle wieder etwas nervöser und es wurden höhere Risikoprämien verlangt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ausfahrtmöglichkeiten. Entweder wir sagen, Risiken, das war 2022, Sondersituation, wir gehen wieder back to old normal, also sprich in die Zehnerbereiche rein. Das ist aber dann wirklich eine Phase, wo du sagst, ja, ist irgendwas am Markt? Nö, alles irgendwie okay, kein Grund zur Aufregung. Oder man sagt, 2022 zieht sich in 2023 rein. Wir haben immer noch die Probleme wie Krieg in der Ukraine, wie Energieprobleme, wie Lieferketten, Corona, China, Zinsturbulenzen beziehungsweise diesen Pfad dann von einer Zinserhöhungsphase in eine Normalisierung rein. Das braucht erhöhte Vola. Dann wäre das aktuelle Vola-Level ein ganz klar antizyklisches Signal zu sagen, sichert eure Portfolios ab. Ich tendiere ja auch weiterhin in diese Richtung, auch weil unser Feingold Research Sentiment Indikator sagt, absichern bzw. höhere Schutzmechanismen ins Depot ziehen. Und das hängt auch zusammen, wenn man Richtung USA mal guckt, Fear and Greed Index. In den letzten ein, zwei Tagen, also am letzten Freitag und Donnerstag, ein Jahreshoch markiert. Und das bedeutet ja, alle sind super happy. Und in den USA ist die Stimmung sehr gut. Der Fear and Greed Index ist ein ehrlicher Index, der verschiedene Indikatoren aggregiert. Und da kann man ganz klar sagen, gespiegelte Ende September, damals alle super schlecht drauf, jetzt die meisten super gut drauf. Hallo? Hörst du mich noch? Ich sehe jetzt nur die Grafik zu Xtron. Ich glaube, ich habe irgendwie deinen Ton verloren, aber ich mache mal weiter in der Riege der Aktien, die ich mitgebracht habe für heute. Und da ist die erste Aktie, um die es geht, die Xtron. Die habe ich mal ganz bewusst mitgenommen, weil sie ein ganz grober Ausreißer ist, nämlich mit einer sehr guten Kursperformance in den letzten Monaten. Und die Xtron deswegen weit vorne, weil es operativ gut läuft. Man sieht das auch schon, der Mittel- und eigentlich der Langfristausblick sieht sehr gut aus. Und mit plus 70% dieses Jahr, ja, das kann sich natürlich sehen lassen. Vor allem ist es in der relativen Performance exzellent, wenn man sich anguckt, was die deutschen Nebenwerteindizes zumindest bis Ende Sommer geliefert haben. Jetzt haben sie sich ja in letzter Zeit wieder erholt, aber eine Aktie, die auf Jahreshoch am Beginn des letzten Jahresmonats liegt, das ist schon richtig, 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 richtig gut. Und spannend wird es auch, wenn man sieht, diese Sommerdelle an der Börse und diese neuen Tiefs, die wir hatten bis Ende September, die hat Aixtron über eine Seitwärtsbewegung mitgemacht. Und auch da relative Stärke pur. Es wird immer viel von relative Stärke geredet. Aixtron ist 2022 das Beispiel für relative Stärke.
Ja, den Chart haben wir uns auch ausgiebig angeschaut. 70% Performance, das war die erste Grafik. Genau, damit haben wir die Kurs-Performance eröffnet ganz oben, denn auf Platz 2, was wir heute vorstellen wollen, ist die Zalando mit nur knapp über 30%. Kann sich aber auch sehen lassen in den letzten Monaten.
In den letzten Monaten kann die Zalando sich ohne Zweifel sehen lassen. Das war ja fast der Verdoppler seit September auch. Das Blöde ist bei der Zalando, da kommt jetzt der große Test natürlich. Die wird massiv davon abhängen, wie agieren die Leute im Weihnachtsgeschäft? Wie kauffreudig ist man? Man hat ja in den USA gehört, dass Black Friday eigentlich noch ziemlich gut lief und die Konsumenten noch ganz gut drauf sind. In Deutschland und in Europa wird jetzt spannend zu sehen sein. Wie viel stellen Leute zurück für mögliche Energiekosten, für mögliche Abschlagserhöhungen? Und wie viel Geld ist noch da, vielleicht auch aus Lohnerhöhungen? Denn der Arbeitsmarkt ist ja sehr robust. Und wie sehr profitiert Zalando auch davon, dass man sich über die Corona-Phase doch daran gewöhnt hat, online zu bestellen? Im Sommer, wie gesagt, gab es eine große Delle. Das Frühjahr war auch nicht so toll. Da war man vielleicht konsummäßig auch etwas gesättigt. Jetzt geht es darum, Weihnachtsgeschäft. Da wird im Grunde die Kohle gemacht. Das ist für Zalando eminent wichtig. Immanent wichtig. Und darum geht es eben jetzt. Und es geht darum, dieses Erholungsniveau erstmal zu verteidigen. Bis zu dem Level, wo sie am Anfang des Jahres waren, ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Ein Klassiker aus der Rubrik, wenn sich eine Aktie halbiert hat, muss sie danach um 100% steigen. Das sieht man schon daran, die Halbierung wäre ungefähr bei 35 Euro, denn bei 70, da war sie in etwa am Jahresbeginn. Und sie müsste also nach Adam Riese vom aktuellen Niveau aus mehr als 100% machen, um wenigstens ihre Verluste des Jahres auszumerzen.
Sie ist auch gerade technisch an der 200-Tage-Linie. Vielleicht das auch noch interessant für die Charttechniker. Ja, und andere Aktien, ja, die haben eben nicht Halt gemacht nach einer Halbierung. Und da wollen wir bei der DAX-Neuordnung, die ja immer quartalsweise erfolgt, mal die Warta hervorheben. Da gibt es nämlich auch News.
Genau, bye-bye Warta. Und bei Warta ist natürlich auch die große Frage, und das ist auch der Grund, warum sie unter 30 Euro abgeschmiert ist. Sie war ja der Liebling eines großen Börsenmagazins in Deutschland und die wurde ja über die Jahre immer sehr stark gepusht. Und man sieht auch, da darf man auch mal dran erinnern, letztes Jahr lag die Aktie mal bei 150, teilweise fast 175 Euro. Und ich erinnere mich da noch, da wurden teilweise Fantasiekursziele rausgeknallt von 250 oder sogar 300 Euro. Jetzt ist man schon froh, wenn sie ein Zehntel von 300 Euro erreicht, nämlich 30 Euro. Das ist eher der Bereich, wo sie gerade rumkrebst. Und bei Warta gibt es halt ein richtig großes Problem. Sie ist abhängig von großen Kunden. Sie ist auch abhängig immer von dieser Story rund um Apple und Zuliefererei. Sie hat aber auch große Kapazitäten aufgebaut. Und wenn das bei Warta irgendwann mal nicht genutzt wird, die Kapazitäten, dann geht es da ans Eingemachte, denn die haben das bitter nötig. Die brauchen große Kunden, die brauchen eine Auslastung der Kapazitäten. Ansonsten hapert es im Cashflow und dann kannst du dein Wachstum, das du gerne hättest, nicht mehr halten und dann fällt das ganze Gebäude in sich zusammen. Und das, muss man sagen, preist die Börse im Moment mehr oder weniger halt ein, denn der Markt hat insofern immer recht. Und wenn sich eine Aktie einfach fünftelt innerhalb von 1,5 Jahren, naja, dann sieht man schon, bei dem Unternehmen läuft offenbar irgendwas überhaupt nicht rund.
Ja, und dann gibt es auch bei der Neuordnung natürlich nicht mehr den Verbleib im aktuellen Index, sondern ein Index tiefer geht es dann
So
mit der
schaut's aus.
Warta im Dezember. Lass uns noch zu einer ganz großen Firma kommen aus den USA, die JP Morgan Chase, so heißt sie vollständig ausgesprochen. Da gab es auch eine interessante Meldung, die sich jetzt nicht gleich auf den Kurs auswirkt, aber die zeigt einmal, wie groß das Unternehmen überhaupt ist. Sie wird nämlich die Depotbank des größten Goldfonds.
Genau, und JP Morgan ist ja einer meiner Favoriten im Bankensektor. Warum? Weil alles, was ich von dieser Bank höre, wir haben ja auch viel Zugang zu Research und so weiter. Wir sind auf Meetings von großen Banken, ob das jetzt ein JP ist, Morgan Stanley, Goldman oder auch bei den Europäern wie einer BNP. Und eine JP, da hat man das Gefühl, diese Bank hat Hand und Fuß, die wissen, was sie tun. Das ist ein von oben herab, bisschen das Gegenteil vom DFB. Das ist von oben herab ein gut geführter Laden, wirklich sehr, sehr gut geführt, auch in den einzelnen Abteilungen. Und die gehört im Bankensektor wirklich zu den spannenden Instituten. Das reflektiert auch der Aktienkurs. In Europa würde ich da auch eine Santander dazu rechnen und eine BNP auf jeden Fall. Eine UniCredit macht in den letzten Jahren auch als italienisches Institut einen sehr guten Job. In Deutschland haben wir ja leider nur noch zwei größere Banken am Start und die eine kommt langsam wieder in Tritt, auch aktienseitig. Das ist die Deutsche Bank. Bei der Commerzbank hapert es ja eher. Aber was bei der JP interessant ist, diese ziemlich gute Performance auch aus diesem Ausverkaufstief Ende September. Über mehrere Jahre ist die Aktie relativ stabil, muss man sagen. Bloß jetzt kommt hinten raus, man sieht's, ein bisschen Schwäche rein. Und jetzt greifen ja so zwei Aspekte ineinander. Erstens mal auf der Zinsfront scheint jetzt Pause bald zu sein. Das heißt, Zinsgeschäft ist ja gut für die Bank, da kann man auch viel mitmachen. Aber die Zinsen werden jetzt vermutlich nicht allzu viel höher klettern. Also das heißt, das ist im Kurs drin. Und jetzt kommt aber Abteilung B und das könnte ein Problem werden, nämlich das Investmentbanking und alles, was man darunter subsumieren kann. Das ist natürlich abhängig von der Konjunktur per se und von dem großen Thema Rezession, ja oder nein, Geschäftstätigkeit der Unternehmen. Da ist JP Morgan natürlich auch eng verknüpft und deswegen sehen viele Bankaktien so aus, wie JP aktuell aussieht. Also eine schöne Erholung, im Grunde ja auch keine schlimme Jahresperformance, wenn man sich anguckt, das sind -10% Mai, das ist alles verkraftbar, damit längst nicht so gebeutelt wie die großen Tech-Aktien. Aber jetzt kommt eben da ein bisschen Sand ins Getriebe und die JP hat seit ein paar Tagen doch ein paar Probleme in der Kursperformance.
Und es gibt auch eine schöne Dividende, also das darf man als Anleger selbstverständlich auch nicht vergessen. Was gibt es noch für Unternehmensnews? Die haben wir hier kurz mitgebracht. Die GitLab vorbörslich kam gerade über die Ticker und wir haben nachbörslich noch eine Couchbase und eine Conny's Home Plus zum Beispiel. Und in den Folgetagen gibt es noch eine Costco Wholesale und so weiter. Da möchte ich den Ausblick dann morgen gerne hinlenken. An Wirtschaftsdaten kam heute Morgen schon einiges, die Werkaufträge. Und heute Nachmittag vorbörslich die Warenhandelsbilanz und die Handelsbilanz aus den USA. Ansonsten geht es dann morgen natürlich weiter und auf den Social-Kanälen der LS Exchange. Da freuen wir uns drauf über die ganzen Postings. Bitte folgen, liken, unterstützen und dann hören wir uns morgen gerne wieder. Dankeschön für das Interview, Daniel Saurens, und bis nächsten Dienstag.
Sehr gern. Dann gucken wir mal, was heute aus dem DAX noch rauszuholen ist. 14.410 fürs Protokoll jetzt kurz vor US-Opening. Lassen wir uns mal überraschen. Bis
So
dahin.
machen wir es. Danke, tschüss.